Susanne und Isabel sind Wissenschaftlerinnen. Sie bewegen sich aber weder im Labor noch in der Bibliothek oder im Hörsaal. Stattdessen gehen sie zum Beispiel auf Dorffeste und beobachten und befragen. Mit ihrer Forschung und Expertise bringen sie soziale Innovation in Sachsen-Anhalt voran. Mein Name ist Jan Wagener und ich führe im Podcast Die GUSA redet mit Gespräche über soziale Innovation, gemeinwohlorientierte Unternehmen und Sachsen-Anhalt. Dies ist die zweite Folge mit Susanne Winge und Isabel Müller vom Zentrum für Sozialforschung Halle. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, empfehle ich dies zuerst zu tun. In dieser Folge sprechen wir über ihre aktuelle Arbeit in der Region Mansfeld-Südharz und die Grenzen, an die sie dabei stoßen. Viel Freude beim Zuhören.
Was waren so die Kernerkenntnisse dieser ganzen Zusammenarbeit, dieser ganzen Forschung, die damals passiert sind? Oder was waren Kernerkenntnisse, wo man rausgegangen ist und wo ihr vielleicht festgestellt habt, entweder den Bedarf gibt es, so ist es schon, oder wie ist man rausgegangen aus diesen Forschungsprojekten?
Wenn ich jetzt auf das Jahr 2022 zurückblicke, wir wussten damals schon sehr viel über das, was im Land passiert. Das war wirklich eine wesentliche Erkenntnis und da haben alle Projekte beigetragen. Also weil ja auch Delphin und Sensa noch einen speziellen Schwerpunkt hatte. Wir hatten schon das Gefühl, dass es einen starken Unterschied zwischen städtisch geprägten Regionen, Regionen mit einer Hochschule in der Nähe und den eher ländlicheren Regionen gibt. Das hat sich dann später nochmal bestätigt. Wir haben immer gesagt, wir können gerade nur finden, was in unser Suchraster fällt. Wir wussten, dass das Suchraster so auch funktioniert, aber nicht bis ganz nach unten. Also das waren so wesentliche Erkenntnisse. Wir hatten einen ziemlich guten Überblick über die Herausforderungen. Also wo stehen die sozialen Innovationen, auch die Social-Entrepreneure im Land? Wir hatten sie ja befragt. Also wir konnten schon beschreiben, was da im Land wächst und agiert. Das war wichtig. Wir konnten aber auch beschreiben, welche Herausforderungen es gibt. Und das ist ja immer dieser Weg von einer sozial-innovativen Idee hin zum sozialen Unternehmen, Social Entrepreneurship, soziales Unternehmertum. Der ist ja nicht so einfach, weil eigentlich geht es den Personen am Anfang ja eher um das Machen an einer bestimmten Stelle. Irgendwann kommt dann die Idee vielleicht, dass das dazu beitragen könnte, den eigenen Lebensunterhalt zu sichern. Meistens geht es ja noch nicht mal darum, dass man damit so expandiert, dass man noch mehrere anstellt, sondern das ist ja sehr kleinschrittig. Und das war so auch ein wesentliches Ergebnis in dieser Zeit, dass wir das gemeinsam miteinander diskutiert haben, auch für Politik und Verwaltung. Was heißt denn das eigentlich, wenn die sich über verschiedene Finanzierungsmodelle finanzieren? Also wir haben da Diskussionen gehabt, wo manche wirklich, ich verstehe das nicht, so kann man doch, das ist doch nicht Wirtschaft. So. Und wir haben es immer wieder versucht, das kann funktionieren, wenn sie die Zielgruppe gut definieren, wenn die Zielgruppe das annimmt. Und das war so eins der wesentlichen Ergebnisse, mit dem wir rausgegangen sind, wo wir aber auch gleichzeitig gesehen haben, wie viel Potenzial, also wie viel Luft da eigentlich noch nach oben ist. Also wir haben so die erste Saat zum Keim gebracht, aber den Acker noch nicht wirklich vollständig beackern können. Und man hat schon gesehen, dass es so bestimmte Themengebiete gibt, wo das zum damaligen Zeitpunkt wahrscheinlicher ist, dass das vielleicht in Richtung soziales Unternehmertum gehen könnte, dass es Themengebiete gibt, wo es wirklich schwer ist. Gesundheit ist so ein Fall, weil doch sehr, sehr stark reguliert. Es ist verdammt schwer, aus einer Modellgeschichte herauszukommen in wirklich eine Regelfinanzierung, weil es ja auch immer noch rechtliche Rahmenbedingungen, Regularien gibt. Also diese Hürden sind uns da schon sehr deutlich geworden. Ich glaube, Isabel, du kannst da noch ein bisschen genauer ergänzen.
Hm. Also auch wenn es so eine Hauptsache gibt, ne, die man benennen müsste, dann ist es, glaube ich, genau das, was du geschildert hast. Wir haben mit ganz vielen Akteuren gesprochen, die hatten eine intrinsische Motivation, ihre Problemstellung zu bearbeiten. Also die haben irgendwie ein Problem erkannt bei sich im Ort, im Viertel oder auch im Dorf und haben sich irgendwie zusammengeschlossen, haben gesagt, oh, das müssen wir angehen. Und da stand nie eine unternehmerische Intention dahinter. Und das ist eine Herausforderung. Also wir haben Akteure, die etwas verändern wollen, die aber gar nicht daran denken, ich könnte das irgendwie gründen oder ich könnte daraus ein Unternehmen machen. Das ist selten der Fall gewesen bei denen, die wir einfach untersucht haben. Und da besteht einfach wahnsinnig Potenzial. Also man sieht sich als jemand, der eine neue Idee hat und was verändern möchte, aber nicht als Unternehmer. Ne? Das sind so, das ist einfach ein Großteil der Akteure und da ist wahnsinnig viel Potenzial und auch wahnsinnig viel Potenzial in Sachsen-Anhalt da. Ansonsten ist natürlich, also die Vielfalt, die wir kennengelernt haben, ist auch nochmal hervorzuheben. Also wir haben vielfältigste Innovationen gefunden und gesehen. Grassroot ist so ein Begriff. Also es sind wirklich Sachen, die aus der Gesellschaft entstehen, durch Leute. Menschen sind ganz wichtig bei sozialer Innovation. Es gibt so Menschen, die einfach Ideen haben, die so Macher und Macherinnen sind, die etwas bewegen wollen und die andere auch mitziehen. Die sind oft sehr entscheidend, die braucht es auch, die brauchen auch eine gewisse Förderung, die sind auch irgendwann am Ende, wenn sie was ehrenamtlich machen, mit Know-how und Zeit und
Was würdest du sagen, sind so die Sachen, die sehr besonders sind in Sachsen-Anhalt oder anders sind in Sachsen-Anhalt als an anderen Orten? Ihr habt erwähnt, es geht um Personen. Das ganze Thema ist in Sachsen-Anhalt aufgekommen, weil ihr gesagt habt, da gibt es Personen eben in einem bestimmten Ministerium dann damals, die das angestoßen haben. Was ist das, was Sachsen-Anhalt spezifisch ist, würdet ihr sagen, nach dieser ganzen Forschung?
Also viele Projekte reagieren auf Problemstellungen, die für Sachsen-Anhalt einfach typisch waren. Wir haben hier ein Bundesland mit einem hohen Altersdurchschnitt, mit einem starken demografischen Wandel. Wir haben Regionen, die sind sehr ländlich geprägt einfach. Das ist in Sachsen, ist auch in anderen Bundesländern so, aber das ist auch ein Punkt, den Sachsen-Anhalt eben auch ausmacht. Und darauf haben viele eben auch reagiert. Also sehr oft sind es so Leerstandprojekte auch gewesen. Da ist irgendwie Platz, das ist das, was wir da haben, eine Ressource. Und damit können wir auch vielleicht sogar günstig erwerben. Und damit machen wir was, weil es durch diesen Leerstand und dieses Fehlen auch von Daseinsvorsorge in bestimmten Orten, das ist ja ein Problem, das will ich ändern. Da gab es einfach Bedarfe, das anzugehen und zu sagen, dann machen wir eben ein Kino oder einen kleinen Dorfladen oder wie auch immer. Also das haben die Leute gespürt und konnten dafür auch innovative Ideen entwickeln und haben sich manchmal im Verein und manchmal in der Genossenschaft zusammengeschlossen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Das ist aber so, was ich für Sachsen-Anhalt einfach sehr gesehen habe. Ich selber habe das nicht in dem Maße vergleichen können mit anderen Bundesländern, weil es eben auch den Datensatz, den wir damals im ComZ erarbeitet haben, nicht für andere Bundesländer gab. Ja. Also das macht den Vergleich dann einfach so ein bisschen schwieriger. Aber genau, ich kann eben beschreiben, was mir in Sachsen-Anhalt aufgefallen ist.
Ja, eine Besonderheit kann ich noch ergänzen. Das ist uns aber tatsächlich erst im Verlauf des ComZ so ein Stückchen später bewusst geworden. Wir haben ja, gibt es ja in vielen ländlichen Regionen die LEADER-Projekte und Sachsen-Anhalt hat mit LEADER sehr schnell auf diese Community-driven Projekte gesetzt. Also das war hier schon zu einer Zeit gesetzt, da war das in anderen Bundesländern noch nicht der Fall. Also dieses auch nochmal dieses Ansetzen bei den Graswurzeln, dass es von unten kommt, die Ideenentwicklung quasi, dass die LEADER-Projekte wirklich von unten entwickelt werden.
Das ist eine spezielle Förderung, eine EU-Förderung, genau, ne, die umgesetzt wird hier. Genau,
EU-Förderung, ja. Genau, da gibt es LEADER-Aktionsgruppen, das ist manchmal landkreisbezogen, manchmal überschneidet sich das auch, manchmal sind es auch gewisse Naturschutzlandschaftsgebiete, die dazu zählen. Und die kriegen, die haben die Möglichkeit, Projekte zu fördern. Die haben inzwischen auch das Thema soziale Innovation ist da auch sehr präsent. Und da hat Sachsen-Anhalt sehr, sehr zeitig das Thema wirklich, dass es community-driven entstehen soll. Also, dass es Beteiligungsprozesse geben muss, dass es über die Lokalität, über die Menschen vor Ort entstehen soll diese Projekte und das ist tatsächlich eine Besonderheit, die zu der Zeit, als wir unterwegs waren, auch schon in Sachsen-Anhalt war, aber diese Parallelität haben wir gar nicht so entdeckt, also das kam erst zum Ende des ComZ, dass wir sehr viel stärker auf die LEADER-Projekte auch aufmerksam geworden sind, aber das ist etwas, wo ich rückblickend sagen würde, das hat Sachsen-Anhalt auch besonders gemacht zu anderen Bundesländern.
Und du bist jetzt ja in einem Forschungsprojekt, was sehr lokal und an der Basis ist, oder? Kannst du vielleicht nochmal ein bisschen beschreiben, was das genau ist für ein Projekt oder was ihr macht?
Genau, das Projekt, was ich aktuell betreue, nennt sich Wissensspeicher Mansfeld-Südharz. Ist auch so eine Folge aus dem ComZ gewesen. Wir haben im ComZ dann auch mal so die Landkreise verglichen und natürlich sind die Städte Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau mit vielen Innovationen versehen. Da sind einfach viele Menschen, da sind auch Universitäten und da sind bestimmte Unternehmen angesiedelt und viel mehr Vereine, wo soziale Innovationen auch sprießen. Und dann gab es noch Landkreise, da war dann eine Hochschule, die hatten auch immer noch so ein positiveres Bild oder konnten einfach mehr soziale Innovationen verzeichnen. Und dann gab es Landkreise oder Regionen, die haben wir uns angeschaut und da haben war für uns nichts sichtbar. Da haben wir kaum soziale Innovationen gefunden. Und der Landkreis Mansfeld-Südharz gehörte eben dazu. Und da war für uns klar, okay, wir suchen uns eben diesen Landkreis aus und schauen da nochmal genauer hin. Gibt es da wirklich nichts? Und wenn ja, was wären möglicherweise Gründe? Oder gibt es doch was, aber wir haben noch nicht die Methoden gefunden, um die Akteure, die dort wirken, zu finden und sie sichtbar zu machen. Und der Wissensspeicher startete 2022 direkt im Anschluss an das COMZ. Und ich kann jetzt mit Sicherheit sagen, es gibt dort Akteure, die auch sozial innovativ wirken, die auch tolle Projekte machen. Sie unterscheiden sich, dass sie vielleicht von den urbanen Räumen, dass sie eher sehr lokal wirken, sehr kleinräumlich wirken. Das sind dann auch kleine Orte, wo sie wirken, weil da eben die Leute ein Problem erkannt haben und sich dann zusammenschließen und sagen, okay, wir machen dies oder jenes oder wir schauen, entwickeln irgendwie eine Idee.
Kannst du so einen Akteur mal beschreiben oder eine Akteurin, dass wir uns so ein bisschen, also die meisten Menschen außerhalb von Sachsen-Anhalt, vielleicht sogar außerhalb von Südsachsen-Anhalt, können mit Mansfeld-Südharz noch nicht so viel anfangen. Hier in der Region wahrscheinlich irgendwie, haben die meisten irgendwie so Bilder davon, aber wahrscheinlich stimmen die auch gar nicht oder vielleicht stimmen die auch gar nicht.
Also ein Projekt, was ich ganz am Anfang gleich aufgenommen habe in meinem Projektspeicher, war das Projekt Lass die Bildung im Dorf. Das ist ein Projekt der Kreisvolkshochschule Mansfeld-Südharz gewesen. Und Mansfeld-Südharz, Lutherstadt-Eisleben ist in Mansfeld-Südharz, das hat vielleicht der oder die andere schon gehört, genauso wie Sangerhausen, das sind so die größeren Städte. Und dann wird es wirklich ländlich und eher in die Fläche. Und es gibt eine Volkshochschule in Eisleben und es gibt auch eine zweite Stelle in Sangerhausen. Für die Dörfer gab es aber nichts so richtig, wenn man Erwachsenenbildungsangebote teilnehmen wollte. Und jetzt fährt man aber innerhalb des Landkreises von Eisleben in den ganz westlichsten Ort trotzdem eine Stunde mindestens mit dem Auto. Also sind
im Auto, nicht mit ÖPNV.
Genau, ja. Mit dem Auto, mit dem ÖPNV länger.
Ja.
Also es ist schon eine Fläche und man kommt auch nicht so gut von A nach B. Das ist Mobilität, ist halt auch so ein Thema. Ich kann da auch nicht in eine Tram steigen und irgendwo hinfahren, wie wir das in Halle machen. Also das sind dann wieder so ganz eigene Herausforderungen. Und die Idee der Kreisvolkshochschule war, dann gehen wir in die Dörfer, dann gehen wir eben dorthin. Und man hat auch damals in Zusammenarbeit mit dem ZSH so Orte herausgefunden, wo man sagt, okay, da müssen wir hin, da müssen wir hin und da machen wir einen Lernort und da sind jetzt 7 Lernorte entstanden, die auch in so kleinen Orten sind. Das ist einmal das Gemeindehaus, das kann aber auch ein Raum irgendwie an der Kita dran sein. Auf jeden Fall mussten es Räume sein, Räume, die schon vorhanden sind. Und die Kreisvolkshochschule hat das dann über Projektmittel mit Infrastruktur ausstatten können. Jetzt steht in jedem dieser Lernräume ein Smartboard, also eine digitale Tafel. Es ist WLAN vorhanden und Internet, ein ganz wichtiger Punkt, ja. Und so habe ich eben die Möglichkeit, dort Kurse anzubieten mit entweder auch lokalen DozentInnen oder eben auch jemanden zuzuschalten über das Smartboard. Und dann trotzdem muss die Person von Stolberg beispielsweise, was sehr weit außerhalb ist, nicht nach Eisleben fahren. Ja. Und so hat man, das ist eben eine ganz neue Form dort gewesen und auch die Idee ist, finde ich, einfach wie clever zu sagen, wir machen dort die Räume und arbeiten da auch mit der Kommune zusammen. Oft stellen die Kommunen irgendwie die Gemeindehäuser bereit. Der Raum ist eh da, lass den öffnen und nutzen.
Und gleichzeitig, wenn man jetzt vorher wahrscheinlich gesagt hätte oder einer anderen Person gesagt hätte, die Leute kommen nicht zu euch, ja, dann geht doch zu den Leuten. Da wären wahrscheinlich vielen Leuten auch viele Gründe eingefallen, warum das nicht geht. Was würdest du sagen, ist der Faktor, warum jetzt zum Beispiel dieses Projekt zum einen ins Rollen gekommen ist, funktioniert, Erfolg hat, jetzt was verändert? Was ist warum das und nicht ein anderes? Oder warum funktioniert dieses Projekt?
Das hängt dann auch wieder mit der Art und Weise zusammen, wie man vorgegangen ist oder auch vorgeht noch. Eine Netzwerkarbeit ist total wichtig, also auch die Kreisvolkshochschule als Institutionsvolkshochschule hat irgendwie jeder schon mal gehört, aber selbst das muss man in die Räume streuen und muss dorthin fahren und vielleicht mal zu einer Veranstaltung fahren oder den Tag der offenen Tür ins Dorf bringen und sagen, hier, das sind wir, die und die Angebote haben wir, wir machen auch nicht nur den Englisch-Sprachkurs, du kannst bei uns auch andere Sachen machen, also auch die Angebote so ein bisschen an die Zielgruppe anpassen, wir haben viel in diesen Regionen auch oft ein älteres Publikum, viele ältere Leute und Menschen. Da gibt es aber im Bereich von Floristik bis Digitalisierung Dinge, die man machen kann. Das hat die Kreisvolkshochschule damals auch gemacht und macht es heute noch. Also wirklich da auch mit den Ortsbürgermeistern auch mal ins Gespräch zu kommen. Hier, ihr kennt die Leute ja auch, macht mal die auf unseren Kurs aufmerksam, schickt die zu uns. Also so eine Netzwerkarbeit und überhaupt dieses ins Dorf gehen. Das hat halt kein anderer gemacht. Die Volkshochschule hat es gemacht. Das war, denke ich, ist auch ein wichtiger Erfolgsfaktor. Und man hat das erkannt damals, dass das eine Bedarfslage ist.
Das waren ja wahrscheinlich dann auch konkrete Menschen, die da in dem Moment da waren, weil du sagst, man hat das erkannt. Wahrscheinlich hat es ja auch dann spezielle Menschen gebraucht in dem Moment, die irgendwie mutig waren oder so. Ihr habt vorhin angesprochen, so als Ergebnis auch vom KomZ, so dieses Motivation verstehen, Hürden verstehen, auch Potenziale verstehen. Was würdet ihr denn sagen, sind so die Hürden, die wir in Sachsen-Anhalt haben, die müssen jetzt gar nicht Sachsen-Anhalt spezifisch sein, aber was sind so die größten Hürden, die dem gerade im Wege stehen? Weil eigentlich kommt da, also soziale Innovationen sind ja schon die Reaktion auf Probleme häufig oder auf irgendwie einen Veränderungsbedarf. Und dann kommt ja noch quasi irgendwie noch eine Hürdeebene dazu, noch ein Problem, warum das Problem nicht angehen kann. Was sind so die Sachen, die da am größten sind gerade?
Ich glaube, das ist ein Bündel und das stellt sich manchmal auch von Initiative zu Initiative ein bisschen anders dar. Was eine Rahmenbedingung, die überall eine Rolle spielt, sind natürlich finanzielle Ressourcen. Also habe ich auch die Kapazitäten, das Thema anzugehen. Und das ist jetzt auch nicht Sachsen-Anhalt spezifisch, das ist einfach überall so. Es gibt halt eine sehr zersplitterte Förderlandschaft. Mal passt man hier rein, mal passt man da rein. Hat man damit noch keine Erfahrung, ist das unheimlich schwer, sich da durchzuackern. Und dann erleben wir ja alle miteinander, die so Förderanträge stellen, dass es auch nicht so einfach ist immer. Also man muss alles gut verstehen, man muss alles gut begründen. Das heißt, da ist auch so eine gewisse Hemmschwelle. Wage ich mich jetzt wirklich daran, was passiert, wenn wirklich mal Mittel zurückgefordert werden? Wie gehen wir damit um? Also es erfordert schon in Richtung Fördermittelanträge eine gewisse Professionalisierung im Verein, also oder in der Initiative. Das muss den Menschen auch liegen. Also nicht jeder, der aktiv werden will, hat Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann muss man auch die Gelegenheit haben, das mit seinen zeitlichen Ressourcen, das ist ja der zweite Punkt, es ist ja nicht darauf ausgerichtet, dass ich jetzt 40 Stunden in der Woche mich da einbringe, sondern viele machen das ja nebenbei oder sind schon im Ruhestand, stoßen noch was an, ja, haben vielleicht ein bisschen Luft gerade und dann meine zeitlichen Kapazitäten mit den Bedarfen, die wir dann auch haben, erstmal das geeignete Programm zu finden, zu entscheiden, passt das nicht, dann ändert sich das alle paar Jahre, weil es ja neue Rahmenrichtlinien gibt, das ist schon eine Riesenherausforderung und das sehen wir ganz viel, dass es Initiativen gelingt, sowas anzustoßen und das muss dann aber auch nachgehalten werden. Dem wenigsten ist es möglich, ich sag mal mit ein Jahr Förderung so etwas auf die Beine zu stellen, dass es sich dann von alleine trägt. Das ist immer so ein bisschen die Hoffnung, die Politikverwaltung hat, dass das dann irgendwann läuft, aber in der Realität funktioniert das so schnell einfach eben nicht. Das heißt, irgendwann kommt wieder der Punkt, man braucht nochmal Geld, dann geht es vielleicht nicht mehr in der Förderrichtlinie. Und das sind so die Sachen, die wir gesehen haben. Wir sehen aber auch natürlich die personelle Komponente. Also wie Isabel schon gesagt hat, manchmal ist es eine Person, die stößt auf etwas. Man braucht aber Mitstreiter, Mitstreiterinnen. Also das geht nicht alles alleine. Man braucht die Initiativen brauchen Commitment, dass Bürgermeister, Bürgermeisterin sich auch dahinter klemmt. Das muss nicht immer heißen, dass sie Geld geben müssen, weil das wissen wir alle, dass das nicht möglich ist. Aber einfach dieses, ja, das ist wichtig, wir wollen das, da wo ich euch unterstützen kann, würde ich euch gerne unterstützen. Und das ist manchmal, so wird es einem wird es uns auch ab und zu gespiegelt. Das ist schon so ein bisschen auch sehr viel Handlungsreisen dann eigener Sache. Also man muss eben wirklich auch ein Netzwerk aufbauen, ein Unterstützernetzwerk aufbauen. Und das alles schlägt sich dann wieder auf die personellen Ressourcen und man kommt vielleicht nur noch bedingt zu dem Eigentlichen, was man machen möchte. Und da fängt es dann an, sich im Kreis zu drehen. Wenn man es dann schafft, sich so eine gute Struktur aufzubauen, ein gutes Unterstützernetzwerk, egal ob jetzt finanziell, personell oder durch Commitment, das ist schon eine wesentliche Hürde. Das vielleicht so zum Einstieg.
Und was noch zu wenig im Kontext der sozialen Innovation kommuniziert wird, nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern generell in der gesamten Debatte, ist die Leistung oder die Rendite, die soziale Innovation auch schaffen können. Also viele Projekte sorgen dafür, dass die Daseinsvorsorge erhalten wird. Ne? Also da wird eben, es wird erkannt, der nächste Supermarkt ist 15 Kilometer entfernt, dann tun wir uns irgendwie zusammen und machen hier den Dorfladen oder welches Modell auch immer. Das heißt, sie schaffen damit Sachen, die weggebrochen sind. Genauso wie das Beispiel mit den Bildungsorten. Es wird eben über eine Institution dort versucht, Bildungsorte zu erhalten. Also, und dadurch bringen soziale Innovationen eine Leistung und für die Gesellschaft und einen gesellschaftlichen Mehrwert, eine gewisse Sozialrendite, die auch bleibt, die wird die wird nicht irgendwie verrechnet oder eingepreist. Sie muss auch generell erstmal sichtbar gemacht werden und messbar gemacht werden. Das ist sowieso schon ein ganz schwieriger Punkt. Da brauchen die Akteure auch Unterstützung. Das können sie nicht allein. Also hier finde ich, kann auch weiter gefördert werden. Die Kommunen selber sind oft finanzschwach, aber es gibt ganz andere, auf anderen Ebenen eben Fördermittel, wo man sagen kann, wir unterstützen euch bei der Wirkungsmessung auch, ne, und was ihr eben auch in dem sozialen, gesellschaftlichen Bereich tut, um das eben auch sichtbar und greifbar zu machen für eben die lokalen politischen Akteure auch, ne, und zu sagen, hier, das machen wir eigentlich auch für die Region. Das ist was generell zu wenig gemacht wird. Es ist aber auch sehr schwer, solche Sachen zu messen. Ne? Das merken wir dann als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auch, dass eben die Prozesse sehr unterschiedlich und schwer messbar sind. Wir selber machen viel eben Fallanalysen. Das ist diese qualitative Arbeit, die ich eingangs erzählt hatte. Wir führen Interviews, wir verfolgen diese Prozesse der Akteure. Wir sind sehr nah an den Akteuren dran. Das sind aber dann bestimmte Fälle, die wir gut beschreiben können. Und dann können wir auch eine Wirkungsdynamik beschreiben. Ich kann auch schauen, was hat die Person da reingegeben, was ist konkret entstanden und welchen Einfluss hat das vielleicht nochmal auf andere und so. Das geht alles. Das aber in eine Zahl zu bekommen, das ist noch eine ganz andere Hausnummer. Das ist auch schwerer. Da sind aber auch sehr viele andere WissenschaftlerInnen dran. Nur das wäre einfach auch was total wichtig ist, um die sozialen Innovationen nach vorne zu bringen. Dann der zweite Schritt, dass man die Akteure hilft, sich zu professionalisieren, ne, was Susanne schon gesagt hat, dass man auch vielleicht hilft, bei bestimmten, also Ideen in eine unternehmerische Idee zu übertragen, bei Gründungen zu beraten und zu helfen. Da müssen die Akteure aber wieder aware sein, ich könnte überhaupt gründen und dahin wende ich mich dann auch mit meiner, so, ne? Also da haben wir auch wieder diese Diskrepanz. Ich mache eben Bildungsinnovation im ländlichen Raum für Erwachsene und dann finde ich das Fördermittel zum Thema soziale Innovation. Ja, das ist so.
Das finde ich ganz spannend, dass du es ansprichst, weil das wäre jetzt auch noch so für mich so ein Punkt gewesen, dass auf der einen Seite natürlich die Sprache oder soziale Innovation gerne auch wahrgenommen werden als so etwas, ein Bonus, ein Add-on, ein irgendwie vielleicht auch etwas, wo man sagen muss, ja, jetzt werden die Zeiten gerade ein bisschen schwieriger, dann müssen wir dort kürzen. Und auf der anderen Seite, finde ich, haben wir sehr gut ja auch schon an mehreren Stellen gerade angesprochen, dass das eigentlich Lösungen für Probleme sind, nach denen, über die vorher niemand nachgedacht hat, die deswegen vielleicht von außen gar nicht wahrgenommen werden als eine gute Lösung für ein Problem und auch das, was das macht, also die Tatsache, dass es dann irgendwo Internet irgendwo entsteht, dass ein Internetzugang irgendwo entsteht durch Bildungsorte, die Tatsache, dass irgendwo ein Laden erhalten wird oder ein Zugang, dass man nicht einkaufen fahren muss, deswegen Menschen dort wohnen bleiben können, weil sie den nicht vorhandenen ÖPNV damit quasi ausgleichen, dass und so, also diese ganzen Wirkungen, die sind vielleicht manchmal auch schwer so aufzuzeigen. Und gleichzeitig ist Wirtschaft ja auch eine Sprache, die jetzt gerade wieder mehr in den Mittelpunkt rückt und zu fragen, ja, was passiert denn wirtschaftlich? Und da kommt ja dieses Thema gemeinwohlorientierte Unternehmen auch wieder rein. Ist das was, was ihr auch den Leuten vorschlagt zu sagen, habt ihr schon mal drüber nachgedacht oder ist das was, was ihr beobachtet oder welche Rolle spielt so dieser wirtschaftlichere Gedanke als Erhaltung einfach auch von sozialen Innovationen, um das langfristig zu stabilisieren und unabhängig zu machen, vielleicht auch von Förderung, welche Rolle spielt das gerade so, vielleicht bei dir jetzt konkret in deinem Projekt?
Also zuerst sind wir natürlich Wissenschaftler und auch Sozialwissenschaftler. Also wir beobachten eben diese Prozesse, um sie zu verstehen. Daraus können wir ja aber eben verstehen und sagen, es fehlt eben an diesem Schritt, zum sich als Unternehmer selber überhaupt zu definieren und auch diesen nächsten Schritt zu gehen. Wir selber unterstützen in verschiedenen Formaten, sei es auch Veranstaltungsformate, bei so einer Ideenentwicklung und was könnte noch passieren, dann geben wir aber ab. Also dann müssen andere Akteure ran, die eben Gründungsberatung machen und so weiter. Da versuchen wir auch zu vermitteln und auch zu sagen, probier es da und da. Also da sind auf jeden Fall, sind wir auch Schnittstelle und versuchen die Schnitte dann wieder zu anderen Schnittstellen. Das ist uns auf jeden Fall ein Anliegen, was wir auch, vor allem ich in Mansfeld-Südharz, ich bin da ja so intensiv gerade drin und auch gut vernetzt, dass das auf jeden Fall passiert. Manchmal fehlt aber auch die Schnittstelle. Wir haben ja gesagt, das COMZ hat aufgehört 2022. Jetzt gibt es SIGUSA 2025. Da war auch eine Zeit dazwischen, ne, die so ein bisschen, wo einfach eine Lücke entstanden ist. Die haben wir natürlich auch gemerkt. Sachsen-Anhalt muss sich da generell wieder besser aufstellen. Wir sind froh, dass es die SIGUSA jetzt auch gibt, sodass man da eben auch vermitteln kann oder dass man da einfach auch mehr machen kann. Es braucht aber für, was wir eben auch wissen und erkannt haben, es braucht eben für diese speziellen Räume wie Mansfeld-Südharz als ein Beispiel auch eher noch lokalere Ansprechpartner oder man muss eben dort auch sehr stark in die Räume rein. Die Akteure dort fahren nicht, sie könnten ja auch nach Leipzig fahren ins Social Impact Hub oder nach Berlin zu SIGU oder in Brandenburg ist er super gut aufgestellt auch mit vielen. Das macht man aber weniger. Also man braucht dort schon eine regionale Verankerung der Unterstützungsstrukturen. Das wäre total wichtig.
Wir hatten vorhin diesen Aspekt von, das kam auch auf 2014, 2015, das Thema, weil die Probleme da waren, sich Menschen Lösungen gesucht haben und diese Lösungen dann vielleicht irgendwie neue Begrifflichkeiten hervorgerufen haben oder beschrieben wurden und dann aufgefallen sind, dass es da viele Lösungen gibt. Jetzt haben wir ja gerade wieder so ein bisschen eine Zeit, die, ja, was heißt Krisenzeit, aber die glaube ich eher mit einer negativen Stimmung, sowohl in der Wirtschaft, das ist gerade ein großes Thema, aber auch im Sozialen behaftet ist. Wahlen sind eine große Herausforderung. Angst vor Terroranschlägen ist ein Riesenthema, gerade auch jetzt in Sachsen-Anhalt, wieder durch die Anschläge in Halle und auch in Magdeburg. Ich erlebe es in der Kultur auch ganz viel, dass dort wirklich, gerade in Bezug auf die Wahlen im nächsten Jahr, eine sehr negative Stimmung ist und sehr angstgetrieben. Ich nehme so ein bisschen aus diesem Gespräch mit, zu sagen, na, das wird auch Innovationen und Lösungsansätze mit sich bringen. Das heißt nicht, dass die anderen Probleme nicht da sind und dass die nicht auch andere Lösungen, dass man da auch andere Lösungen finden kann. Aber mir macht das gerade ein bisschen Hoffnung zu denken, oh, das wird auch wieder Lösungsansätze mit sich bringen, das wird auch einen Gedanken von Innovationen bei den Stellen hervorbringen. Und die, wie kann man die unterstützen, wie kann man die erhalten, wie kann man die sich erhalten, auch für Zeiten, wo es dann besser ist, als wir sind nicht mehr wieder bei Null, sondern wir sind, nachdem wir die Schleife gedreht haben, weitergekommen. Gibt es was, was euch gerade so Hoffnung macht durch die Arbeit, die ihr macht an den AkteurInnen?
Ja, ich gehe ein Stückchen mit dir mit. Wir sehen, dass die Unsicherheiten, wir haben ja auch verschiedene Befragungen, die wir am ZSH durchführen. Und in einer Befragung wird sehr deutlich, dass die Unsicherheiten und die Befürchtungen, die sind gar nicht so in der engeren Umgebung, wo die Menschen wohnen. Da manifestiert sich das gar nicht so, sondern je weiter weg, das ist eher bezogen auf den Staat, auf die europäische Situation, die Weltsituation. Also das sind so diffuse Unsicherheiten, es sind sehr multiple. Wir leben halt einfach tatsächlich jetzt in Zeiten, wo unterschiedliche Arten von Veränderungen mit enormem Zeitdruck kommen, mit denen wir umgehen müssen. Und wir sehen ja auf der anderen Seite auch, dass wir so leichte Rückzugstendenzen haben in das Private, in das Regionale. Und das kann man tatsächlich auch als Chance werten, dass die Menschen tatsächlich den Fokus wieder dahin legen, wo sie leben, dass vor Ort sozusagen Sachen wieder neu entstehen werden, dass man sich anders nochmal findet und dass da diese Graswurzelbewegung, würde ich fast vermuten, werden noch stärker an Bedeutung gewinnen als so große Bewegungen, die von oben kommen, die wir adaptieren. Also das wird auch viel mit Adaption von anderen Ideen zu tun haben. Aber für die ist es umso wichtiger, dass die sehen können, das passiert nicht nur bei uns, das passiert auch woanders. Also diese Vernetzung, diese, ach ja, da gibt's auch Ansätze, man kann sich mal austauschen. Wir müssen ja nicht alle das Rad neu erfinden, sondern wir wissen dann schon, es braucht 5 Speichen. Sozusagen 2 reichen eben nicht für dieses Rad. Und das wird die Herausforderung sein, da wirklich auch gut zu unterstützen, dass dieses Engagement, was vermutlich noch stärker lokal, regional sich zeigen wird, wirklich die Chance hat, sich auch zu entfalten.
Und was mir Mut macht, sind wirklich die Akteure, die wir alle in MSH in Mansfeld-Südharz gefunden haben, weil es war dann auf den zweiten Blick doch eine Anzahl. Es ist also, der Projektspeicher ist von ursprünglich 7 Projekten auf 40 angestiegen. Also wir haben echt Akteure gefunden und diese Akteure machen trotz den großen Krisen, die sie so erleben, ihre Alltagswirklichkeit besser. Also sie machen eben das dann fürs Viertel, fürs Quartier. Und ich habe Menschen kennengelernt und auch viel mit Menschen gesprochen, die sagen, wir gehen auch, also keiner verschanzt sich mehr hier privat hinter seinem Garten und im Haus, sondern wir machen wieder Begegnungsorte und wir sprechen, die sind halt nicht groß, die sind halt auf das Dorf gemünzt. Ne? Aber trotzdem erreichen sie an dann 50 bis 100 oder letztens war ein Hofmarkt 300 Leute. Also so, wir haben halt andere Größenordnungen, aber es sind meiner Meinung nach erfolgreiche und tolle Projekte. Das macht mir wirklich Mut, dass es eben diese Akteure gibt und dass sie was bewegen wollen und dass sie trotz auch manchmal schwere Herausforderungen was machen und sich nicht kleinkriegen lassen, sondern loslegen und sagen, jetzt erst recht.
Und wir haben gesellschaftlich inzwischen, sind wir gut auf dem Weg zu einem Bewusstsein hin, dass man soziale Innovation, das wird in den seltensten Fällen eine Sprunginnovation, wo sich etwas sehr weitgreifend verändert. Also da hat Wissenschaft auch tatsächlich durch die Arbeit, durch den Blick auf die soziale Innovation viel bewegen können, dass man halt erkannt hat, es geht auch um das Neue vor Ort. Es geht nicht um das Neue per se, sondern darum, für eine gewisse Region etwas neu umzusetzen. Und auch das ist jetzt ein Punkt, der ja auch so eine gewisse Diskussion, einen gewissen Diskussionsprozess hinter sich gebracht hat, der jetzt viel, viel verbreiteter auch im Bewusstsein ist. Also auch das ist etwas, was uns in Zukunft auch helfen wird, dass da sich das Bewusstsein geschärft hat und nicht mehr die absolute Neuheit, die am besten übermorgen für alle erkennbar ist, sozusagen da entwickelt wird, sondern wirklich regionale Lösungen für gegebenenfalls regionale Probleme, die aber auch ausstrahlen können auf ähnlich gelagerte Regionen.
Vielen Dank euch beiden. Sehr schön, das zu hören und genau, vielen Dank für das Gespräch.
Hast du eine Idee, die du eigentlich gern umsetzen möchtest, aber du bist davon entmutigt, dass jemand anderes woanders schon etwas Ähnliches macht? Möchtest du allein oder mit anderen das Leben um euch herum besser machen? Hast du Fragen dazu, wie du oder ihr euer Vorhaben stabilisieren und finanzieren könnt? Dann schreib eine Mail an beratung@sigusa.de. Wir unterstützen dich gerne und kostenlos. Wenn du mehr über Sigusa wissen willst, schau doch mal auf sigusa.de vorbei. Oder folge SIGU-Netzwerk Sachsen-Anhalt bei Instagram bzw. SIGUSA bei LinkedIn. Ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bei SIGUSA redet mit.